Ja, man hört es vielleicht schon im Hintergrund an der Geräuschkulisse. Bisschen ungewohnte Umgebung heute für uns beim Spektrum-Podcast, denn wir sitzen nicht in einem Podcast-Studio bei Detektor FM oder in den Redaktionsräumen von Spektrum der Wissenschaft, sondern in einer großen, lichtdurchfluteten Glashalle, nämlich der Spektrum-Podcast heute live von der Leipziger Buchmesse.
Spektrum der Wissenschaft, der Podcast von Detektor FM.
Ja, hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr alle dabei seid bei einer neuen Ausgabe vom Spektrum-Podcast. Mein Name ist Marc Zimmer, ich moderiere diesen Podcast und wir widmen uns hier immer einmal die Woche spannenden neuen Themen aus der Welt der Forschung. Und heute wollen wir ein bisschen ins Weltall gucken, nämlich genauer gesagt zum Mond. Also, wir erinnern uns ja vielleicht an die Geschichten über das Raumfahrtwettrennen zwischen den USA und der Sowjetunion. Das mündete dann 1969 in der ersten Mondlandung, ja, Apollo 11, Neil Armstrong und so weiter. Und das war ein Riesenschritt für die Menschheit. Man kennt diesen Spruch und ist ja bis heute symbolträchtig. Spannend aber ist, dass seit über 50 Jahren eigentlich kein Mensch mehr den Mond betreten hat. Er ist so ein bisschen in Vergessenheit geraten. Und wir wollen uns heute mal fragen, warum das eigentlich so ist. Und zweitens auch fragen, warum der Mond denn jetzt wieder mehr in den Fokus der Forschung und auch von ja, politischen Systemen und so weiter rutscht, auch von Privatfirmen. Der Mond ist wieder interessant. Es sollen neue Missionen zum Mond starten in den nächsten Jahren. Und mein Gast heute, um darüber zu sprechen, ist Mike Zeitz. Der ist Physiker und Redakteur bei Spektrum der Wissenschaft. Und wer unseren Podcast kennt, der weiß, es ist so ein bisschen unser Man of the Moon. Also immer, wenn es um Weltraumthemen geht bei uns, dann ist Mike Zeitz meistens nicht weit. Hallo Mike.
Hallo Marc, freut mich hier zu sein. Wunderschöne Location.
Ja Mike, es gibt ja diesen berühmten Satz, ich habe es gerade schon gesagt, von Neil Armstrong. Ne? Ein kleiner Schritt für einen Menschen, ein großer Sprung für die Menschheit. Jetzt ist das über 50 Jahre her, weit über 50 Jahre. War es das im Nachhinein, der große Sprung für die Menschheit, wenn man so aus wissenschaftlicher Sicht drauf guckt?
Also machen wir uns nichts vor. Die Mondmissionen waren damals ganz klar politisch motiviert. Also es war ein Wettrennen um den Mond, ein Wettrennen um die Vorherrschaft im Weltraum zwischen der Sowjetunion und den USA vor allem. Und da gab es natürlich vor allem politische Interessen. Aber auch wissenschaftlich waren die Apollo-Missionen extrem erfolgreich, war auch das Wettrennen zum Mond insgesamt sehr ergiebig. Und das betrifft vor allem die Fragen, die man damals hatte zur Entstehung des Mondes. Also wie ist dieser Mond da überhaupt hingekommen? Und da gab es vor den Apollo-Missionen drei so führende Theorien. Die eine war, dass die Erde damals mit dem Mond zusammen vor 4,5 Milliarden Jahren aus der gleichen Staubwolke entstanden ist. Eine andere wäre gewesen, dass die Erde zuerst da war und den Mond eingefangen hat, dass der Mond also irgendwie ein vagabundierender Himmelskörper im Sonnensystem war und der Mond dann irgendwann eingefangen wurde. Die dritte damals führende Theorie war, dass die junge, heiße Erde, die noch relativ flüssig war, sehr schnell rotiert hat. So schnell, dass aus dem Äquatorbereich sich der Mond quasi oder das Material für den Mond herausgelöst hat, herausgeschleudert wurde. Und was die Apollo-Mission dann ergeben hat, wissenschaftlich, ist, dass keine dieser drei Theorien gestimmt hat. Also es war tatsächlich eine weitere, die dann auch erst danach entwickelt wurde, die wahrscheinlich die richtige ist. Und das haben die Apollo-Missionen gezeigt, weil in den insgesamt 6 Mondlandungen, die es gab, fast 400 Kilogramm Mondgestein runtergebracht wurden. Und als man dieses Gestein analysiert hat, hat man herausgefunden, okay, es war wahrscheinlich tatsächlich eher so, dass die Erde zuerst da war oder die Protoerde, ein Vorläufer der Erde, und dann ein maßgroßer Himmelskörper aus dem Sonnensystem kam, mit der Erde kollidiert ist, eine Menge flüssiges Material rausgeschleudert wurde. Und dieses Material hat sich quasi als Wolke um die Erde gebildet, zum Mond verdichtet und so ist der Mond entstanden. Also eine mächtige Kollision. Das war das, was die Apollo-Mission wissenschaftlich ergeben hat. Und ja, jenseits allen politischen Erfolgen, die die USA damals damit feiern konnte, war das auch tatsächlich schon ein Fortschritt.
Ja, und wenn es Fortschritte gab und auch wichtige Erkenntnisse, dann kann man sich ja die Frage stellen, warum wurde das nicht weiter forciert? Also warum war über 50 Jahre jetzt eben kein Mensch auf dem Mond, wenn wir es ja eigentlich können?
Ja, man könnte fast sagen, dass die Apollo-Missionen 1969 bis 1972 waren, dass die zu erfolgreich waren. Also man war damals auf dem Mond, hatte das Gefühl, wir haben alle Landschaften gesehen, alles fotografiert, wir haben Messinstrumente aufgestellt, die so ein bisschen auch das Mondinnere untersuchen konnten, die verschiedene Messungen vornehmen konnten. Wir haben eben, ich habe es gesagt, 400 Kilo Mondgestein mit auf die Erde gebracht. Also was wollen wir hier noch? Wir haben alles gesehen, also ist der Mond nicht mehr so wirklich interessant. Und dann hat man sich, vor allem nachdem das Wettrennen gegen die Sowjetunion gewonnen war und das auch ziemlich teuer war, also das darf man auch nicht vergessen, die Mondmissionen haben umgerechnet jetzt auf heutige Verhältnisse eine Viertelbillion Dollar gekostet, also 250 Milliarden habe ich mir mal hochgerechnet, waren das etwa. Und diese ganze Gemengelage hat dann dazu geführt, dass man sich eher so auf andere Objekte im Sonnensystem konzentriert hat. Dann ist man zur Venus geflogen, zum Mars, noch weiter raus ins Sonnensystem, hat die internationale Raumstation gebaut in den 90er Jahren nach dem Fall der Sowjetunion. Und deswegen war der Mond irgendwie nie so wirklich im Fokus der Raumfahrt mehr. Also die ganzen 70er Jahre bis in die 2000er rein hat sich kaum jemand um den Mond geschert, obwohl er da oben jeden Tag zu sehen ist.
Ja, und jetzt ändert sich das langsam wieder. Also es sollen neue Mondmissionen starten. Vielleicht kannst du mal gerade sagen, was steht so an in den nächsten Jahren und vor allem, was verspricht man sich dann von diesen Missionen?
Ja, es gibt tatsächlich sowas wie ein neues Wettrennen zum Mond. Das wird jetzt nicht von den USA gegen die Sowjetunion, die es ja nicht mehr gibt, oder gegen Russland geführt, sondern vor allem sind die zwei großen Player die USA und China. Aber es spielen eben auch noch viele andere Nationen mit. Das war damals nicht so. Und inzwischen hat auch Europa eine große Rolle im Weltraum. Japanische Weltraumorganisation hat auch schon Mondmissionen gestartet. Sogar Indien hat erfolgreiche Mondmissionen absolviert. Also im Moment mischen sehr viele Nationen da oben mit. Und es gibt tatsächlich sowas wie ein neues Wettrennen. Und der eigentliche Grund oder warum man sich jetzt wieder auf den Mond konzentriert, liegt darin, dass man so in den 90ern mal wieder angefangen hat, so ein paar Missionen hochzuschicken, ein paar Raumsonden. Und da hat man neue Dinge festgestellt, die man bis dahin nicht wusste, nämlich auf dem Mond gibt's Wasser. Natürlich jetzt nicht in flüssiger Form, also es gibt da keine Seen und Flüsse auf dem Mond, aber es gibt gefrorenes Wasser auf dem Mond. Das haben einige Missionen herausgefunden, unter anderem auch die indische. Und dieses Wasser, das befindet sich am Südpol des Mondes vor allem. Also an den Polen, da gibt es tiefe Krater. Und weil der Mond nicht so stark gegenüber der Sonne geneigt ist, im Jahresverlauf, gibt es sehr tiefe Krater, die nie von der Sonne beschienen werden, die also über Jahrmillionen, Jahrmilliarden im Schatten bleiben. Und das ist wirklich enorm kalt im Schatten, weil der Mond auch keine Atmosphäre hat, wo es irgendwie Konvektion gäbe. Und in diesen Schattenbereichen sammelt sich auf irgendeine Weise, die hat man noch nicht so genau verstanden, sammelt sich Wasser, sehr, sehr viel Wasser. Und dieses Wasser, das ist dann im Gestein wahrscheinlich als Eis gebunden über lange Zeiträume. Man weiß nicht, woher das kommt. Das ist jetzt ein neues wissenschaftliches Interesse, was man hat. Aber dadurch kommt jetzt auch ein neues Interesse für Missionen zum Mond, weil man war noch nie am Südpol. Und dieses Wasser ist natürlich eine wunderbare Ressource, die man nutzen könnte. Wasser können Astronauten trinken. Aus Wasser kannst du mit Elektrolyse Wasserstoff und Sauerstoff machen, das heißt Raketentreibstoff, Sauerstoff zum Atmen. Es gibt also jetzt eine völlig neue Motivation, wieder den Mond zu besuchen. Und auch da sollten wir uns nichts vormachen. Natürlich hat das auch wieder eine starke politische Komponente, weil jetzt auch wieder viele Nationen dabei sind, die in einer neuen Art von kaltem Krieg miteinander wetteifern, China, USA vor allem. Das heißt, da gibt es jetzt plötzlich wieder sehr viele Interessen, durch die der Mond wieder in den Fokus rückt.
Ja, du hast es gerade schon angesprochen, diese politische Komponente, die hat Raumfahrt ja eigentlich irgendwie immer, ne? Und vielleicht kannst du mal so ein bisschen erörtern, inwiefern ist auch dieses aktuelle Mondmissionsgeschehen so zu verorten? Und vielleicht kannst du auch noch ein bisschen einordnen, anders als früher mischen ja heute auch privatwirtschaftliche Unternehmen da ganz stark mit. Denken wir an Elon Musk und SpaceX zum Beispiel.
Absolut, ja, genau. Die privaten Unternehmen spielen auch eine große Rolle. Gerade in den USA werden die auch von der NASA beauftragt, um für sie Missionen zu übernehmen oder Missionskomponenten zu übernehmen. Und diese politische Komponente in dieser Gemengelage kann man vielleicht auch daran sehen, wenn man sich anguckt, wie eigentlich die Mondmissionen in den USA so in den letzten 20 Jahren verlaufen sind oder die Planungen dafür. 2004 hat George Bush, die Älteren unter uns werden sich erinnern, ein Programm für die Rückkehr zum Mond aufgelegt. Die Kosten sind ausgeufert, aber es war für ihn eine enorme politische Komponente, um Stärke zu zeigen, technologische Überlegenheit zu demonstrieren. Nur durch die ausufernden Kosten hat dann Obama, sein Nachfolger, gesagt, nee, das lassen wir lieber. Wir konzentrieren uns auf die Entwicklung von Raketen, von anderen Dingen. Wir wollen keine Menschen mehr auf dem Mond haben. Das war ein vollkommen anderer politischer Hintergrund. Das war jetzt, die wissenschaftliche Faktenlage hat sich nicht geändert. Das war einfach nur, Obama hat das nicht als politisches Instrument betrachtet in dem Maß. Und dann hatten wir Trump. Und wir hatten das Jahr 2019. In 2019 ist eine sehr entscheidende Sache passiert. China ist auf dem Mond gelandet, und zwar auf der Rückseite des Mondes. Und das hat vorher noch niemand geschafft. China hatte vorher schon einige Mondmissionen, hatte auch schon andere Weltraummissionen. Also die haben 2003 den ersten Menschen ins Weltall geschickt. Übrigens hat daraufhin Indien sein Raumfahrtprogramm begonnen, also auch wieder auf den Nachbarn in Asien geschaut und eigene Stärke beweisen wollen. Jedenfalls war China 2019 auf der Rückseite des Mondes. Das ist deswegen schwierig, weil wir immer nur eine Seite vom Mond sehen. Die Rückseite ist immer im Funkschatten der Erde, auch im Sichtschatten der Erde. Und deswegen braucht man Satelliten, der drumherum kreist, der quasi über Bande die Signale dahin spielt. Das haben die Chinesen geschafft. Und da sich die USA zu dem Zeitpunkt auch schon unter Trump in einem Wettstreit mit China befunden haben und auch immer noch befinden um die Vorherrschaft in der Welt, kann man so sagen, wirtschaftliche Hegemonie anstreben, da hat Trump gesagt, nee, wir wollen wieder zum Mond, und zwar jetzt beschleunigt, und zwar noch nach meiner Wiederwahl, die er damals angestrebt hat, also bis 2024 wollen wir auf dem Mond landen. Und damit hat Trump 2019 quasi als Reaktion auf Chinas Vorstoß das eigene Mondprogramm beschleunigt. Das hieß dann Artemis-Programm, und gesagt, bis 2024 landen Menschen dort. Jetzt haben wir 2024. Es werden wahrscheinlich dieses Jahr noch keine Menschen dort landen. Aber das zeigt, welche enorme politischen Hebel da am Wirken waren, um diese Programme eben zu verzögern, zu beschleunigen. Und ja, jetzt sind eben viele Nationen dabei, private Unternehmen. Das ist angesprochen, SpaceX, Blue Origin mit dem großen Konkurrenten, wetteifern auch um den Mond. Elon Musk will ja sogar zum Mars. Und die prägen dadurch natürlich auch jetzt wieder eine andere Wahrnehmung der Raumfahrt. Also dadurch, dass jetzt sehr viel medial auch von diesen Milliardären angetrieben wird und von deren Visionen, hat sich auch die öffentliche Einstellung so ein bisschen dazu geändert. Also es gibt jetzt tatsächlich durch diese politischen Komponenten auch wieder vieles, was auch die wissenschaftliche Erkundung des Mondes vorantreiben kann.
Absolut, ist auch mein Eindruck, dass gerade, also lange Zeit standen ja so ein bisschen auch die riesigen Kosten so ein bisschen im Vordergrund, und mein Gefühl, jetzt ist auch wieder so durch Musk und so weiter, dieser Pioniergeist wird jetzt wieder sehr viel betont, und wir haben, wie du sagst, jetzt deutlich, deutlich mehr Player auf diesem Markt, nenne ich es mal. Widmen wir uns nochmal der technischen Seite, also wir konnten ja auch schon vor über 50 Jahren zum Mond fliegen und da Leute hinsetzen. Was sind heute die Herausforderungen?
Ja, das Problem ist eigentlich, dass wir es seit über 50 Jahren nicht mehr gemacht haben. Also die Leute, die damals dieses Wissen, was nicht dokumentiert ist ja oft bei solchen großen Projekten, mit ins Grab genommen haben, die kann man heute nicht mehr fragen. Und natürlich haben wir große Erfahrungen mit der Raumfahrt, auch mit Menschen im Weltraum in den letzten Jahren, Jahrzehnten gesammelt. Wir haben ja immer noch die Internationale Raumstation da oben, die ISS, mit Menschen drauf. Aber trotzdem ist es nochmal was anderes, zum Mond zu fliegen, als nur in Anführungsstrichen in den Erdorbit. Das heißt, du brauchst viel größere Raketen, du brauchst Raumschiffe, die zum Mond fliegen und wieder zurückkommen können. Du brauchst Mondfähren, die von diesen Raumschiffen auf den Mond runterfliegen können und wieder hoch zurück zu den Raumfähren. Also es ist technisch enorm anspruchsvoll, Menschen auf den Mond zu bringen. Und du hast es gesagt, es ist auch enorm teuer. Und da spielt natürlich jetzt auch die private Industrie eine Rolle. Also eine dieser Mondfähren im Rahmen der Artemis-Mission, das ist eben das Starship von Elon Musk, was gerade entwickelt wird, was aber auch nicht ganz so schnell vorangeht, wie es eigentlich sollte. Also um ehrlich zu sein, das Starship ist eigentlich nur eine Blechbüchse mit ein paar Motoren dran. Also eine sehr beeindruckende Blechbüchse, aber es ist tatsächlich noch weit davon entfernt, dass Menschen drin sitzen und zum Mond fliegen und lebendig landen und wieder zurückkommen. Und deswegen wird es alles noch ein bisschen dauern. Nicht mal die Mondanzüge sind fertig, sogar die verzögern sich. Also du kannst nicht auf den Mond spazieren gehen ohne Mondanzüge. Deswegen gibt es da enorme technische Herausforderungen, die viel Geld kosten, die die USA noch schultern muss, zusammen mit vielen Partnern. Also es gibt auch beispielsweise, Europa ist ein Partner der USA, stellt Module zur Verfügung für diese Raumkapsel, die zum Mond fliegt. Und da gibt es auch den Wettstreit mit China wieder. China packt das ganz anders an. China hat zwar schon Menschen ins Weltall geschickt, aber noch nicht zum Mond, will das aber tun. Aber China sagt sich, wir bauen erst eine Mondbasis und schicken dann Menschen hin. Die USA machen es eigentlich umgekehrt. Die USA wollen erst Menschen hinschicken und das dann natürlich wieder wie 1969 live streamen in alle Wohnzimmer und diesen Propagandaerfolg feiern. Aber die Chinesen, die wollen eigentlich erst eine Mondbasis unten am Südpol aufbauen, robotisch, und dann Menschen reinsetzen. Und ich weiß ehrlich gesagt nicht, was erfolgsversprechender sein wird. Also ich bin mir relativ sicher, dass wir innerhalb der nächsten, sagen wir mal, 10 Jahre Menschen auf dem Mond sehen werden. Aber wer das ist, der 13. Mensch auf dem Mond, ob das jetzt ein chinesischer Mann, eine chinesische Frau, ein amerikanischer Mann, keine Ahnung, ich kann es nicht sagen. Also es gibt viele Möglichkeiten.
Ja, ich würde gerne noch mal kurz auf ein Wort eingehen, das du einfach gerade so beiläufig gesagt hast, Mondbasis. Also bisher reden wir ja bei Mondlandungen darüber, dass jemand kurz sich da aufhält, vielleicht ein paar Proben nimmt, whatever. Aber wir sprechen jetzt schon darüber, zumindest die Zukunftsvision ist, dass Menschen da länger bleiben.
Das ist tatsächlich die erklärte Zukunftsvision. Also der Mond soll auch als so eine Art Sprungbrett, der Begriff wird häufig verwendet, zum Mars auch und zu weiteren Zielen im Weltraum verwendet werden. Und was man immer so ein bisschen unterschätzt, ist kosmische Strahlung. Die Sonne bombardiert uns ständig mit energiereichen Teilchen, der Weltraum bombardiert uns ständig, der bombardiert uns übrigens auch mit kleinen Meteoriten. Das wird alles von unserer Erdatmosphäre abgefangen, aber auf dem Mond hast du keine Atmosphäre. Und da prasselt dir ständig Strahlung auf den Kopf. Und wenn du dann nicht nur 3 Tage verbringst, wie es damals die Apollo-Astronauten gemacht haben, sondern auch mal 1 bis 2 Monate, was das erklärte Ziel ist für so eine Mondbasis, dann brauchst du Strukturen, die dich davor schützen. Das heißt, du kannst nicht einfach nur irgendwie so ein Modul dahinstellen und die Leute da 2 Monate drin leben lassen, sondern du musst richtig gehend Häuser bauen auf dem Mond. Und die Sache bei den Apollo-Missionen, du konntest damals alles mitnehmen, was du gebraucht hast von der Erde. Wenn du eine Mondbasis baust, musst du mit dem leben, was auch dort ist. Also du musst mit dem Regolith, also diesem Mondgestein, musst du regelrecht mit 3D-Druck, da gibt's coole Konzepte, Häuser bauen, Behausungen, in denen du vor den herunterprasselnden Meteoriten geschützt bist, in denen du vor der kosmischen Strahlung geschützt bist. Und dafür gibt es Pläne, da mischt auch die ESA viel mit, macht die ESA, die Europäische Raumfahrtorganisation, sehr viel Forschung. Aber das ist sehr aufwendig, aber durchaus möglich. Man muss halt, es kostet viel, man muss den Willen haben, das zu tun. Und dann könnte so eine Mondbasis tatsächlich so aussehen, dass du erst mit ein paar kleinen Modulen anfängst, du landest hier und da mit einer Mondfähre, baust vielleicht ein paar Solarzellen auf, um dir das Wasser nutzbar zu machen, über Elektrolyse dann deinen Sauerstoff zu produzieren, Raketentreibstoff, wird vielleicht nochmal ein Gewächshaus dazu gebaut. So Modul für Modul kommen die Sachen angeflogen und jeder Flug kostet so seine paar 100 Millionen $. Also das wird teuer, das Ding, aber es ist, also rein technisch ist das möglich, so eine Mondbasis zu bauen. Und die würde man dann auch wirklich als, naja, ich will jetzt nicht sagen als Sprungbrett zum Mars nehmen, aber zumindest als Testbett, um Technologien zu erforschen, mit denen man das machen kann. Also wie funktioniert so ein längerer Aufenthalt im Weltall? Was braucht man dafür? Das kann man ja alles auf der Erde relativ schlecht ausprobieren. Und da wäre so eine Mondbasis tatsächlich so eine Art Technologiedemonstrator für eine Basis, die man dann auch später auf dem Mars errichten könnte.
Und Mike, abschließende Frage, wenn man auf der Erde ist und irgendwo eine kleine Stadt hinbaut, dann fragt mal jemand, ob man das eigentlich darf und wem das Land denn hier eigentlich gehört. Ne? Wie ist denn das auf dem Mond? Wie ist das geregelt? Kann da einfach First Come, First Serve mäßig, wer zuerst kommt, mal zuerst oder wie läuft's?
Das ist eine exzellente Frage und die ist noch nicht so richtig geklärt. Also es gab in den 1960er Jahren unter dem Deckmantel der Vereinten Nationen ausgehandelt, ein Weltraumvertrag nennt sich der, wo alle wichtigen Nationen unterschrieben haben, dass der Weltraum gewissermaßen allen gehört. Also dass keine Nation dort oben ihren Claim abstecken darf und irgendein Gebiet für sich beanspruchen darf. Aber was mit den Ressourcen passiert, das wurde da nicht geklärt. Man interpretiert es immer so, ja, die Ressourcen sind auch für alle da. Aber wenn jetzt die USA sich eine Mondbasis am Südpol aufbauen und einen Kilometer weiter weg China sich eine Mondbasis unten aufbaut und da ein schöner Wasservorrat ist, um den sich beide streiten, dann ist das tatsächlich bis heute nicht geklärt. Die USA haben versucht, in den letzten Jahren forciert, Verträge zu schließen, Artemis-Akkords heißen die. Deutschland ist auch dabei unter den Unterzeichnern, die sich um solche Fragen drehen. Aber China hat nicht unterzeichnet, Russland hat nicht unterzeichnet, sondern China und Russland haben ihre eigenen Vereinbarungen für Mondbasen am Südpol. Und was tatsächlich dann passiert, wenn man sich mal vor Ort um Ressourcen streitet, ist völlig unklar.
Also die Menschheit kehrt nach über 50 Jahren zum Mond zurück, und zu welchen Konflikten das führen wird und wer genau da landet und was genau da gemacht wird, das ist alles noch relativ offen. Ganz, ganz spannendes Thema, das Mike Zeitz von Spektrum der Wissenschaft uns erklärt hat. Vielen, vielen Dank, Mike. Ja, dein Applaus. So, wer noch mehr Infos zur Raumfahrt haben will oder generell zu Wissenschaftsthemen, eine neue Ausgabe vom Spektrum-Podcast gibt es jeden Freitag, und ansonsten spektrum.de oder detektor.fm gibt es noch mehr Podcasts. Mein Name ist Marc Zimmer. Vielen, vielen Dank.
Spektrum der Wissenschaft, der Podcast von Detektor FM. Musik